Vis-à-vis.
Hallo Herr Brandt.
Hallo, danke für die Einladung.
Die vier Länder, in denen Sie recherchiert haben, waren Finnland, Estland, Japan und Singapur. Warum vier und warum diese vier?
Naja, ich wollte Länder besuchen, die eben traditionell sehr gut bei der PISA-Studie abschneiden, aber ich wollte auch Länder mit verschiedenen Kulturen, verschiedene Größen, verschiedene Geschichten besuchen und nicht nur asiatische Länder zum Beispiel. Und das war eine gute Breite. Wir haben irgendwie Skandinavien dabei, wir haben Asien dabei, wir haben einen Stadtstaat dabei und wir haben große Länder dabei. Und das waren dann die Länder, die sich so ergeben haben. Und ich war dann eben 6 Monate lang unterwegs in diesen Ländern und habe 30 Schulen besucht und habe einfach sehr, sehr viel darüber gelernt, was wir auch in Deutschland anders machen könnten.
Da kommen wir jetzt zu. Haben Sie Muster, Prinzipien, Konzepte entdeckt, die den Kindern in allen diesen vier Ländern helfen, erfolgreich zu lernen?
Ja, also ein Muster, das ich entdeckt habe, ist der Umgang mit Heterogenität bei Schülerinnen und Schülern. Also bei uns ist es oft so, dass wenn ein Schüler schwächer ist, dann geben wir ihm vielleicht leichtere Aufgaben oder trennen irgendwie in verschiedene Schularten. Und in den Ländern, die ich besucht habe, in vielen von denen, wird nicht im Leistungsniveau unterschieden, das die Schülerinnen und Schüler bearbeiten, sondern im Grad der Unterstützung. Das kann dann so zum Beispiel ausschauen, dass in Finnland ein Schüler, wenn er vielleicht ein paar Wochen krank war oder ein Thema nicht ganz verstanden hat in der 2. Klasse, dann kann er relativ flexibel, relativ schnell in eine Kleingruppenförderung gehen von einer spezialisierten Förderlehrkraft, bis seine Lernlücken dann so weit aufgeschlossen sind, dass er wieder Vollzeit dem Matheunterricht folgen kann. Und das ist dann vielleicht nur für ein paar Wochen oder so, aber dort wird eben sehr früh und sehr flexibel gefördert und Sonderpädagogen springen sehr flexibel ein und betreuen nicht nur Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf, sondern sind für alle Schülerinnen und Schüler da.
Müssen wir also früher ansetzen und auch mehr Ausdauer beim Auffüllen von Lücken haben bei den Kindern?
Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Ressourcen und bessere und klassenübergreifende Förderstrategien. Ich glaube, in Deutschland werden Lehrkräfte oft mit der Heterogenität im Klassenzimmer allein gelassen und sehen dann keinen anderen Weg, als im Leistungsniveau zu differenzieren und dann den schwächeren Schülerinnen und Schülern die leichteren Aufgaben zu geben. Und diese Strategie habe ich nicht so häufig gesehen in anderen Ländern. Dort werden die allermeisten Schülerinnen und Schüler gleich hohe Anforderungen gestellt. Differenziert wird eben im Grad der Unterstützung.
Hatten Sie den Eindruck, Sie haben ja gesagt, teilweise waren Sie auch in Asien, nämlich in 2 dieser 4 Länder, dass vor allem dort, aber vielleicht auch nicht nur dort, die Schülerinnen und Schüler sich unter Druck fühlten?
Also das ist ja das große Klischee und das große Vorurteil, wenn man zu asiatischen Schulsystemen was hört. Und es hat auch einen Grund, zum Beispiel in Japan wird gegen Ende der 9. Klasse gibt es eine große Aufnahmeprüfung für die Oberschule und dann später auch für die Universität, die sehr entscheidend ist für den weiteren Lebensweg. Aber davor, also von der 1. bis zur 8. Klasse, gibt es tatsächlich wenig Druck. Und da gibt es, also die ersten paar Schuljahre gibt es keine Noten und da wird auch nicht unterschieden in Gymnasium oder Realschule oder Grundschule, sondern die Kinder lernen gemeinsam.
Wie lange, also bei Japan haben Sie es jetzt gerade erwähnt, aber wie ist denn in den anderen 3 Ländern? Wie lange bleiben die Klassen zusammen und wann wird dann gesplittet auf verschiedene Oberschultypen?
Also in Estland, Finnland und Japan lernen die Kinder gemeinsam bis zur 9. Klasse. In Singapur haben sie ganz lange bis zur 6. Klasse gemeinsam gelernt und dann gab es verschiedene Schulzweige. Das haben die jetzt aber geändert im vorletzten Schuljahr, dass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Fächer auf verschiedenen Niveaus lernen können. Das heißt, wenn einer sehr gut in Mathe ist, aber in Englisch Schwierigkeiten hat, kann er in Mathe einen schwierigeren Kurs belegen und in Englisch einen einfacheren. Aber wenn er dann in Englisch besser wird, kann er dann aufsteigen zu einem höheren Kurs. Also es ist deutlich flexibler und dann auch gerechter.
Und was bringt das konkret? Also wie macht sich das im Alltag bemerkbar?
Naja, also wir wissen das aus empirischen Studien, dass ein längeres gemeinsames Lernen für die Bildungsgerechtigkeit ganz wichtig ist und einen positiven Effekt hat, aber die Leistungen dadurch nicht schlechter werden, zwar auch nicht besser, aber an sich hat das ganz viel damit zu tun, dass es ein gerechtes System ist.
Eine weitere viel diskutierte Frage bei uns ist Frontalunterricht oder Projektarbeit. Mhm. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden?
Es braucht beides und zu verschiedenen Zeiten im Lernprozess. Ich glaube, wir in Deutschland sehen das immer als Gegensätze. Aber tatsächlich ergänzen sich gesteuerte Formen sehr gut, wenn es uns um den Aufbau von Wissen geht und dann offenere Projektformen, wenn es darum geht, das Wissen in neue Bereiche zu transferieren. Und ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wir schaffen die gesteuerten Formate ab, dann werden viele Schülerinnen und Schüler nicht die Grundlagen erlernen, die sie brauchen, um dann in Formaten wie Projektarbeit aufzublühen.
Wie machen das diese 4 Länder? Also ist das starr vorgegeben oder reagiert man da praktisch von Tag zu Tag?
Naja, also Lehrkräfte müssen alle Formen der Didaktik beherrschen. In Singapur zum Beispiel ist der Unterricht schon recht strukturiert, aber es gibt immer wieder Phasen für Projektarbeit. Und in Singapur ist es auch so, dass Schülerinnen und Schüler ab der Sekundarstufe auch 2 Tage pro Monat zu Hause lernen können und dann wirklich selbstreguliert und selbstgesteuert ihre Zeit einteilen können, auch an Projekten arbeiten können. Sie können auch in die Schule kommen, aber solche Home-Based Learning, so ist der Begriff dafür. Solche Tage gibt es in allen Schulen in Singapur.
Sie hören das Vis-à-vis im RBB 24 Inforadio. Heute mit dem Hamburger Lehrer Alexander Brandt. Er hat 4 erfolgreiche PISA-Länder besucht und darüber das Buch Die Bildungsweltmeister geschrieben. Herr Brandt, weiterer Begriff, der viel in der Diskussion ist, Stichwort Digitalisierung. Mhm. Was machen wir falsch im Vergleich zu den erfolgreichen Ländern?
Ich glaube, wir in Deutschland haben einen sehr starken Fokus auf Hardware. Haben wir in den Schulen die iPads, haben wir die Laptops und in vielen anderen Systemen, zum Beispiel in Estland, das auch hoch digitalisiert ist, aber da wurde viel stärker auf die Kompetenz geschaut. Haben die Kollegien genug Lehrerfortbildung gehabt, um den Schülerinnen und Schülern gute Digitalkompetenzen zu vermitteln? Da war die Hardware-Frage so die zweitrangige eigentlich. Dort gibt es das Berufsbild der Bildungstechnologin. Das ist eine bestimmte Lehrkraft, die sich weitergebildet hat und die andere Kolleginnen und Kollegen bei didaktischen Fragen rund um den Einsatz von digitalen Medien berät. Und so eine Bildungstechnologin gibt es an jeder Schule. Und in Deutschland wurde im Zuge des Digitalpakts sehr stark auf Hardware eben Wert gelegt, aber die Frage des Personals, die Frage der Fortbildung, die hat keine Rolle gespielt.
Und ich bin in Ihrem Buch über das Stichwort digitales Mindset gestolpert. Was meint das?
Ja, das digitale Mindset, das hat in diesem Fall zu bedeuten, dass geschaut wird, wo können wir digitale Prozesse vereinfachen für die Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Lehrkräfte. In Estland gibt es seit mehr als 20 Jahren ein digitales Klassenbuch, das viele Verwaltungstätigkeiten für Lehrkräfte vereinfacht. Es gibt in Estland im ganzen Staat das Once-Only-Prinzip, das heißt, dass jede Information nur einmal in ein System eingegeben werden muss und die Systeme sprechen aber miteinander. Das heißt, wenn ich eine Zeugnisnote irgendwo eintrage, muss ich sie nicht nochmal irgendwo eintragen. Und das macht das Ganze effizienter und entlastet auch Lehrkräfte.
Schauen wir auf die Seite des Lehrpersonals. In Deutschland fehlen viele Lehrkräfte. Wir brauchen eine Menge Quereinsteiger zum Füllen der Lücken. Und zu viele der jungen Menschen, die auf Lehramt studieren, brechen ab. Wie könnten wir das ändern?
Also ich glaube, wir fokussieren, wenn es darum geht, den Lehrerberuf attraktiv zu machen, oft auf so Fragen wie Gehalt oder Verbeamtung. Und viele Länder, die ich besucht habe, zum Beispiel Singapur, schauen eher, wie kann man den Lehrerberuf als solches attraktiv machen, wo man sich immer wieder weiterentwickelt. In Singapur haben Lehrkräfte Anspruch auf 100 Stunden Fortbildung pro Jahr. Das ist im internationalen Vergleich sehr hoher Wert. Aber dort wird eben sehr stark darauf Wert gelegt, dass Lehrkräfte sich lebenslang fortbilden. Und das macht den Beruf auch sehr attraktiv und anspruchsvoll.
Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer bekommen, war das jetzt eine Spezialität von Singapur oder insgesamt in den 4 Ländern, dann doch einfach mehr Unterstützung im Verlauf ihres Arbeitslebens?
Also es wird sehr viel stärker auf Teamarbeit Wert gelegt. In Deutschland ist es so, dass oft jeder, vor allem an den Gymnasien leider, viele Lehrkräfte sich als Einzelkämpfer sehen oder als Einzelkämpferin. Und in vielen von den Schulen, die ich besucht habe, wird selbstverständlich zusammen an Unterrichtsprojekten gearbeitet, gemeinsam Unterricht geplant und reflektiert. Und das entlastet, aber macht auch Spaß.
Führt das auch dazu, dass der Lehrerberuf in diesen 4 Ländern nicht nur begehrter, sondern auch angesehener ist?
Würde ich schon sagen. Also, dass es ein Beruf ist, wo man sich weiterentwickelt, wo es selbstverständlich ist, dass man mit anderen zusammenarbeitet, das macht ihn schon auch attraktiv, aber auch in der Gesellschaft angesehen.
Und haben Sie trotzdem auch Dinge entdeckt, die den Lehrerinnen und Lehrern dort fehlen? Also war vielleicht nicht alles rosarot?
Natürlich. Also ich im Buch stelle ich diese Länder auch nicht als Utopien dar. Also Lehrkräfte in Japan haben eine ganz, ganz hohe Arbeitszeit zum Beispiel, aber auch Lehrkräfte überall. Ich glaube, die Zeit fehlt irgendwie allen, auch wenn Lehrkräfte in Japan und Singapur tatsächlich weniger unterrichten als in Deutschland und diese Zeit dann eher für Kooperation und Weiterentwicklung nutzen können.
Was brauchen wir hier in Deutschland, um erfolgreiche Strategien für die Schulen in einer zu uns passenden Form dann adaptieren zu können?
Ja, also ich vertrete keine Copy-Paste-Logik, dass wir jetzt sagen können, ach schau, die machen das so in Singapur und genauso sollten wir es jetzt in Deutschland machen. Das funktioniert nicht. Dafür sind die Schulsysteme zu unterschiedlich. Aber wir können Muster in verschiedenen Ländern suchen. Wir können Prinzipien herausfinden, die in verschiedenen Ländern ihre eigene Umsetzung gefunden haben und uns überlegen, okay, wie könnten wir dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler bei uns schon sehr früh gefördert werden und nicht diese großen Lernlücken entstehen? Wie könnten wir bei uns schauen, dass der Lehrerberuf einer ist, wo man lebenslang lernt?
Können Sie ein Beispiel nennen? Also womit sollten wir vielleicht beginnen?
Also Hamburg, das Bundesland, wo ich unterrichte, hat eine Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden pro Jahr. Das ist bundesweit führend. Bis auf 4 Bundesländer haben die anderen Bundesländer keine quantifizierte Fortbildungsverpflichtung, also keine Pflichtstundenzahl. Und ich glaube, das ist ein erster Hebel, um der Lehrerfortbildung dem mehr Wert zu geben.
Wie schnell, denken Sie, könnten Veränderungen bei uns greifen? Also das ist ja nicht von heute auf morgen machbar, ja. Sicherlich.
Ja, also auch Singapur hat sein Schulsystem in den letzten 20 Jahren grundauf verändert, aber das war eine Strategie, die dahinter stand. Und es gab mehrjährige Strategiepläne und da haben wir wirklich geschaut, haben unsere Schulen zum Beispiel die Ressourcen, die Kapazitäten, um neue Reformen jetzt zu verkraften und umzusetzen und nichts zu überstürzen. Und ich glaube, oft sagen wir jetzt, ach, wir machen jetzt G8 und dann machen wir G9, dann machen wir wieder G8. Und das sind oft so Reformen, die von einem Schuljahr aufs nächste umgesetzt werden. Und das ist ein Fehler, das funktioniert nicht.
Welches Land hat Sie am meisten überzeugt aus Lehrerperspektive?
Also wenn ich als Lehrer entscheiden wollen würde, in welchem Land ich gerne unterrichten würde, wäre es tatsächlich Singapur. Weil ich glaube, dort würde ich am meisten dazu lernen.
Und wo wäre es am schönsten als Schüler oder Schülerin hinzugehen?
Ich glaube Estland. In Estland wird Schule wirklich als Lebensraum gesehen. Ich habe eine estnische Schülerin dort getroffen, eine Elftklässlerin, die das Schuljahr zuvor im Austausch in Deutschland verbracht hatte. Und sie meinte, das, was sie am meisten schockiert hat an Schule in Deutschland, war, dass die Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht alle nach Hause gehen. Und in Estland ist es total normal, dass man sich nach dem Unterricht in der Schule einfach trifft. Die Schulen haben bis 18 Uhr geöffnet. Dort gibt es Sitzsäcke, Tischtennisplatten. Man stellt eigene Projekte auf die Beine. Sie hat mir von der Fashion Show erzählt, vom Sprachcafé, das sie auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, dort wäre ich einfach gerne Schüler, weil man dort gerne in der Schule ist.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit, Herr Brandt.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.